Veränderte Erwartungen über mögliche Zinserhöhungen heben den US-Dollar gleich wieder ein Stück weit nach oben. Was das jetzt für alle anderen beteiligten Kandidaten bedeutet, das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast in Forex.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zu Fast in Forex. Heute am 27. August 2026. Ich bin fast wieder am Wochenende. Sie vielleicht auch, aber auch nur fast. Also, 27. August und ja, ich habe schon wieder einen Blick natürlich auf das FedWatch-Tool geworfen. Das machen wir auch gleich gemeinsam. Und es sieht danach aus, als ob der Markt mittlerweile schon wieder so ein bisschen mehr in die Richtung geht. Na, vielleicht gibt es doch noch Zinserhöhung. Tja, denn die Zahlen aus den USA, alles in allem, sind jetzt ja nicht ganz so super schlecht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht wirklich super gut. Eigentlich sehen wir auf der einen Seite so ein bisschen Stillstand, ja, nahezu. Man ist ja nah dran an den Erwartungen, aber vielleicht auch nur so ein Stück weit und eher dann von unten. Und das Bruttoinlandsprodukt aktuell heute am 26. August, dem Mittwoch jetzt, wo ich das hier aufnehme, das Video, sind die Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt raus und sie sind in den Erwartungen, aber eben deutlich unter dem Vorquartal. Und das ist eine Situation, die hier natürlich nicht unbedingt für Stimmung sorgt. Und damit ist natürlich auch die Frage, was bedeutet es jetzt letzten Endes für die Zinsen? Denn eigentlich müsste man jetzt ja sagen, naja gut, wenn es in der Wirtschaft nicht so gut läuft, das Bruttoinlandsprodukt runtergeht, dann ist ja eigentlich gerade günstiges Geld vonnöten. Auf der anderen Seite, naja, haben wir nach wie vor das Thema der Inflation. Denn die Kernrate für den Preisindex spielt da auch schon wieder mit rein. Und so dreht sich der Wind und das Fähnchen dann immer wieder mal hin und her, ja, mal in Richtung mehr Zinserhöhung, mal in Richtung weniger. Interessant auf der anderen Seite wiederum ist, dass viele Währungspaare auch schon wieder, wenn es um die Gegenstücke zum US-Dollar geht, schon wieder im überkauften Bereich sind und damit eigentlich Korrekturpotenzial wiederum haben, was den Dollar stärken könnte. Heißt also, wir können fundamental und technisch ein paar Sachen zusammenlegen, was die ganze Geschichte auf der einen Seite fast schon noch unüberschaubarer macht, auf der anderen Seite aber auch umso interessanter. Für mich persönlich, ich bin gerade in Helsinki angekommen. Ich hatte so eine kleine Baltikumreise gemacht. Ich war in Litauen und in Lettland und habe da auch ein paar Freunde getroffen, auch einen Analystenkollegen, den Dimitri Speck, kennen Sie vielleicht. Ja, der ist ja mit Saisonalitäten sehr unterwegs. Den habe ich in Riga getroffen. Und es ist immer ganz schön, wenn man halt so einfach überall Kollegen hat, die ja, sich auch gerne mal auf einen Kaffee treffen. Und es ist, ja, gibt halt einfach immer wieder so ein bisschen Heimat in der Fremde, wenn man so will. Oder Verbindung in der Fremde. Tja, Helsinki selbst, wo ich gerade bin, ist tatsächlich sehr schön, schön nordisch. Es gibt viel Fisch, Lachs. Sie können ja auch die entsprechenden schwedischen Produkte kaufen. Der fermentierte Fisch, wer ist ja Syrströmming oder so. Ich fasse es nicht an, keine Sorge. Aber ich habe zumindest diese Dose gesehen. Es ist nicht so meins, ich bleibe dann doch lieber beim Lachs oder bei der berühmten Fischsuppe, die es ja auch gibt. Ja, und dementsprechend ist hier ganz schön, Wetter ist gut und dann kann man auch mal hier im Norden in Helsinki auch einen kleinen Ausflug machen, bevor es dann für mich weiter nach Asien geht. Aber das dann an anderer Stelle dann wieder mehr. Wir gehen jetzt mal zusammen in die Zahlen und gucken mal, was eigentlich so hier von den Zahlen zumindest die Sache ist, bevor wir dann in die Charts gehen. Also, los geht's. Ja, am Dienstag gab es das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland 1,0 ist es tatsächlich geworden im Jahr-zu-Jahr-Vergleich. Also das ist definitiv etwas, was dann ja schon mal, fast sensationell ist. 0,7% vor einem Jahr, 0,9 war die Erwartung, 1,0 ist es dann geworden. Also über den Erwartungen, Quartalsvergleich 0,4 zuletzt, Erwartung 0,2, in der Mitte haben wir sich getroffen bei 0,3%. Also alles in allem doch positiv. Dann darf es jetzt auch gerne so weitergehen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und dementsprechend ja, können wir hier einfach dort schon mal einen grünen Haken dran machen, denn tatsächlich in den USA sieht es gerade schon fast anders aus. Da könnte man fast schon sagen, naja, langsam nähert man sich ja an Deutschland, USA. Kleiner Scherz, so schnell geht es jetzt auch wieder nicht. Aber trotzdem schon mal ganz spannend, das Ganze dann hier auch mal mit zu verfolgen bzw. zu vergleichen. Ja, der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland am Dienstag war ebenfalls positiv über den Erwartungen, über dem Vormonat. Das passt an der Stelle auch. Und das Verbrauchervertrauen in den USA ging etwas runter. 90,3 war erwartet, 89,4 ist es geworden. Ja, das ist natürlich eine kleinere Schwankung. Ja, statt 90,2 zuletzt, 89,4 jetzt. Das sind kleinere Schwankungen, aber es sind eben Schwankungen und hier vielleicht doch leider in die falsche Richtung. Ja, aber ob da jetzt natürlich eine Zinserhöhung hilfreich ist, das sei mal dahingestellt, aber tatsächlich ist ja noch ein bisschen Zeit, bis es zur Fed-Sitzung kommt und da bin ich mir sicher, da wird der Markt auch noch weiterhin hin und her schwanken, insbesondere wenn es dann nahe dran geht. Ja, die Verkäufe neuer Häuser in den USA ebenfalls unterm Vormonat, unter den Erwartungen, die ja schon gesenkt wurden, bei 607 statt 678 oder 620, je nachdem, 620.000. Da sind wir deutlich drunter und auch das zeigt natürlich eigentlich so ein gewisses Abbremsen, eine gewisse Zurückhaltung und nochmal, eigentlich sollte das eher dafür sorgen, dass man eher kritisch ist, wenn es um Zinserhöhung geht, aber der Markt sieht es momentan anders. Am Mittwoch, es gab die Kernrate aus dem Preisindex, jetzt sind wir 3,3% geblieben, erwartet und getroffen. Das passt dann also auch und das Bruttoinlandsprodukt, wie schon vorhin erwähnt, liegt bei 1,5% in den Erwartungen, bei 2,1 waren wir zuletzt im ersten Quartal. Ja, und so sieht die Sache aus. Man kommt also runter, so ein Stück weit, ich will nicht sagen vom hohen Ross, aber doch von doch einigermaßen guten Zahlen. Ich will sie jetzt nicht vergleichen mit den Wachstumsländern, ja, den Schwellenländern, aber nichtsdestotrotz. Immer noch besser, 1,5% Q2 zu 0,3% Q2 zu Deutschland. Das ist das, was man dann eher vergleichen müsste und nicht die Jahreszahl natürlich, das ist ja auch klar. Ja, die Rohöllagerbestände sind negativ, also ist das negativ unter den Erwartungen, 0,095 Millionen Barrel statt den erwarteten 1,6%. Ja, hat das eine Auswirkung auf die Ölpreise? Brent ist gerade ein bisschen runter, das schauen wir uns aber auch nochmal wieder an. Denn momentan spielen zumindest nicht nur die Schwankungen in den Beständen eine Rolle, sondern insbesondere der Konflikt, beziehungsweise ist ein Krieg, machen wir uns nichts vor, im Iran und die beliebte Straße von Hormus. Dann am Donnerstag gibt es die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe, also heute, wo Sie das Video idealerweise schon anschauen. Hier wird eine leichte Steigerung erwartet. Das geht wieder in die gleiche Richtung wie das Verbrauchervertrauen, die Häuser und das Bruttoinlandsprodukt. Ja, also es spielt in die gleiche Richtung. Muss man mal weiter beobachten, definitiv. Und dann geht es am Freitag ins Wochenende mit den deutschen Zahlen der Arbeitslosenquote, die mit 6,4% erwartet wird. Ja, in der kommenden Woche, da gibt es noch einiges. Ich musste zwei Folien machen, das müssen aufteilen. Am Montag gibt es die Verbraucherpreise für Deutschland, 2,8% hier die Inflationsrate zuletzt. Bisher noch keine Prognose, darf man sich überraschen lassen. Und dann geht es am Dienstag weiter, wiederum für die Eurozone mit der Inflationsrate. Hier gibt es zuletzt die 2,9 zu vermelden. Und dann haben wir die Einkaufsmanager-Indizes mal wieder für das verarbeitende Gewerbe für Deutschland bzw. auch für die USA. Die Beschäftigungsänderung dann am Mittwoch in den USA und am Donnerstag geht es dann nochmal wieder mit den Dienstleistungen in den USA und für Deutschland weiter mit dem Einkaufsmanager-Index und den Erstanträgen auf die Arbeitslosenhilfe. Die haben den durchschnittlichen Stundenlöhnen und der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also den Non-Farm Payrolls, geht es dann nach der Arbeitslosenquote in den USA ins Wochenende. Also soweit eigentlich so die üblichen Zahlen, insbesondere Non-Farm Payrolls, Klassiker, Inflationsrate, momentan ja eigentlich die Erwartungshaltung, zumindest von meiner Seite, etwas moderate, sollte jetzt nicht so viele Überraschendes dabei sein, aber gut, wir werden es ja sehen. Und von daher sollte eigentlich zumindest von den Zahlen her eine gewisse Ruhe einkehren in den Märkten. Aber ob das tatsächlich so hält, ja, wir werden es sehen. Und damit wir da ein besseres Bild bekommen, gehen wir jetzt mal in die Charts. Vor den Charts gibt es noch die Zahlen. Wir gehen nämlich nochmal doch hier in das Fedwatch-Tool. Ja, am 16. September, also in rund zwei Wochen, ein bisschen mehr, ja, rund zwei Wochen, geht es hier nochmal in die Sitzung, in das Meeting. 59,9% der Befragten gehen momentan davon aus, dass die Zinsen unverändert bleiben. 40,1% gehen davon aus, dass sie sich erhöhen, also dass die Fed die Zinsen erhöht. Ja, die Zinsen macht das ja nicht von selber. Ja, das muss dann schon die Fed machen. Nichtsdestotrotz, es ist eine deutliche Veränderung Vom letzten Mal, ja, beim letzten Mal waren wir noch in den 60ern, über den 60ern fast. Also Sie sehen es hier, ne, 66,9% am 19. August und heute am 26. August, wo ich das aufzeichne, sind wir ein gutes Stück tiefer, 59,9%. Heißt also, dass hier eben einfach die Sicherheit, also die relative Sicherheit, dass es bei einer gleichbleibenden Zinsrate bleibt, dass das irgendwie doch noch nicht wirklich ausgestanden ist. Also die Sicherheit schwankt, man springt mal hin und her und es wird sich natürlich zeigen, wo wir dann nachher landen. Bis zum 16. September ist ja noch ein bisschen, hören wir noch zweimal, mindestens, ja, zweimal, dreimal, werden wir sehen. Also da bis dahin hören wir uns noch und dementsprechend, ja, bin ich selber gespannt, was der Markt denn daraus macht. Denn wenn wir mal in den Dollarindex reingehen, ja, da sehen Sie schon, dass wir hier in der laufenden Woche aus einem überverkauften Zustand jetzt wieder nach oben laufen. Ja, wenn auch verhalten, aber heute ist auch erst Mittwochabend. Ja, Sie sehen es hier, was haben wir, 1931, Finnlandzeit, also 1831. Ne, 1931 deutsche Zeit, mein Rechner ist ja immer auf der gleichen Zeitzone, sonst komme ich ja völlig durcheinander. Ja, wir können ja mal wieder so ein bisschen diese Linie anpassen. Da sehen Sie, dann sind wir jetzt hier angekommen. Ja, die laufende Woche grün, ein bisschen verhalten, aber nicht völlig untätig. Das könnte dann eben wiederum dazu führen, dass wir, naja, zumindest ein Stück weit wieder nach oben laufen. Beim letzten Mal war ja die Idee, dass wir hier wieder hochgehen, so nochmal vielleicht den Widerstandsbereich testen. Hier geht es jetzt gerade ein bisschen drüber, um danach nach unten wiederum abzusacken. Und offen gesagt, wenn ich mir die Zahlen so anschaue von, ja, die Konjunkturzahlen seitens der USA, dann bleibe ich bei der Idee und sage, nein, ich denke nicht, dass wir eine Zinserhöhung bekommen. Wir sind überkauft, der Markt zieht an, da mag sich mal die Stimmung verändern. Ja, es geht eben hin und her, da mag man mal eine Erholung reinlegen, aber meine Idee ist weiterhin, dass der US-Dollar im Grundsatz Potenzial eher nach unten als nach oben hat. Ich gebe ihm gerne ein bisschen Raum, so ist es ja nicht. Da mag es noch die 99,5 geben im Raum der Korrektur, um dann nach unten abzusacken. Das ist so die Idee, die ich hier weiterhin anbiete und auch weiterhin so für mich im Kopf habe. Und die Idee ist im Grundsatz, dass wir hier nochmal die knapp 97 US-Dollar, 96,5,6, ja, je nach Schwung und Impuls erreichen. Und dort müssen wir natürlich nochmal schauen, wie die ganze Geschichte sich im Anschluss entwickelt, denn dann dürften wir wiederum überverkauft sein. Jetzt darf sich sie gerne mal erholen, wieder in den neutralen Bereich reinkommen, ob das jetzt eine oder zwei Wochen sind, ob wir dann nochmal so einen kleinen Kreisel oder einen Doji sehen, na, sei mal dahingestellt, aber im Großen und Ganzen, ich kann mir vorstellen, dass wir mit 99,5 durchaus an so einem Punkt angekommen sind, wo der US-Dollar dann wieder nach unten dreht. Und das bedeutet im Endeffekt natürlich auch für alle anderen damit verbundenen Paare. Und Sie sehen es schon, beim Euro zum US-Dollar sind wir deutlich überkauft. Ja, so in dem Bereich waren wir länger schon nicht mehr. Ist ja auch mal ganz schön, ja, für den Euro. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe ihn momentan natürlich dann im Gleichklang wiederum ein Stück weit absinken, um dann nochmal wieder nach oben durchzustarten. Das heißt, das Szenario bleibt im Grundsatz. Ja, ich sehe zwangsläufig dann den Euro wiederum ein Stück weit nach oben laufen. Erstmal darf er hier nochmal runtergehen auf knapp 1,16. Dann haben wir so den Unterstützungsbereich von mir aus. Und dann mal auf 1,1570 oder so, um dann wieder sukzessive anzusteigen. Auf die 1,18, 1,1850 zu kommen. Und dann muss man eben auch hier passend, wie beim US-Dollar-Index, wiederum schauen, was dann daraus geworden ist. Das ist also hier dann die Idee für den Euro zum US-Dollar. Das heißt, ja, ein kurzer Rücksetzer ist auch gesund. Ich hatte ihn ja schon mit eingeplant, wenn auch nicht so wirklich so stark. Aber es wird sich zeigen. Denn wir sehen auch, der US-Dollar-Index steigt stärker im Verhältnis hier zur Vorwoche, als der Euro zur Vorwoche fällt. Finde ich auch mal ganz spannend. Ja, und dementsprechend sehe ich den Euro eher so mit einem verhaltenen Abverkauf, also kein Abverkauf, also mit einer verhaltenen Korrektur. Wir gehen dazu mal passend auch in den Tageschart rein. Ja, da spricht Bände, Shootingstar, ne, Sie sehen es. Oder Gravestone Doji, wer weiß. Am Ende, die Nachricht und die Botschaft, die der Markt hier sendet, ist die gleiche. Hier ist Widerstand gegen ja, den Anstieg. Hier wird der Preis abgelehnt, der Euro wird verkauft, aber Sie sehen es sehr moderat, das ist so ein Dahingleiten. Ja, also das heißt, diese Kerze hier vom 19. August, der starke Anstieg, klar, ne, keine Überraschung, dass der da mal korrigiert wird, aber er wird offensichtlich mehr über die Zeit als über den Preis korrigiert. Das heißt, hier so der Bereich 1,15, 90, 1,16, also so 1,16 in dem Dreh, ist eine Idee, die sich durchaus hier auch herleiten lässt, wenn man sich mal die entsprechenden Auflagepunkte anschaut. Ja, also das ist jetzt eine Idee, auf die man hier durchaus kommen könnte. Es heißt aber noch lange nicht, dass es tatsächlich so tief gehen muss. Ja, da fällt mir zum Beispiel die 1,1625, ja, die fallen mir auf, die finden wir dann hier so. Na, da könnte man auch noch so ein paar Auflagepunkte identifizieren, wie das eben so ist in einer Zone, in einem Bereich. Ja, also da will ich jetzt mal einfach die Linie liegen lassen, nur bei 1,1625, ja, mit der Option, dass es halt noch ein bisschen tiefer geht. Da darf es auch gerne ein bisschen rum oszillieren, um dann wiederum nach oben zu steigen. Auch ganz interessant, ja, Sie sehen hier das Thema der Divergenzen wieder. Wir haben hier ein deutlich neues Hoch, höheres Hoch hier gemacht, aber der Oszillator will da nicht mitziehen. So, er will es einfach nicht. So geht es dann weiter. Und das ist das, was wir dann haben. Das heißt also, dieser Anstieg, auch dieser impulsive Anstieg, ist auf Sand gebaut. Ja, dann muss es ein bisschen abkühlen. Wir sind hier ja schon im neutralen Bereich. Das muss hier nicht wirklich überverkauft werden. Aber so ein bisschen auspendeln, um dann wirklich mit Kraft durchzustarten. Das darf dann schon sein. Und dementsprechend bin ich auch hier für den Euro weiterhin positiv. Aber ein bisschen braucht es wahrscheinlich noch, um dann eben weiter durchzustarten. Und wie gesagt, ich sehe momentan die Zahlen und ich schaue mir das Fundamentale an. Ich schaue mir die Zonen an, dann verstehe ich, ja, natürlich kommt eine Korrektur, das bleibt nicht aus. Ja, man pendelt eben hin und her. Das ändert aber aus meiner Sicht nichts daran, dass der Dollar eher die Gefahr hat, nochmal nach unten zu laufen. Auch und insbesondere, weil nicht nur das Thema keine Zinserhöhung kommt, sondern vielleicht sogar dann nochmal das Thema mögliche Zinssenkungen, möglicherweise vielleicht sogar in diesem Jahr aufgrund der Zahlen und vielleicht auch aus politischem Druck, ja, wer weiß, ja, dass das vielleicht sogar nochmal in den Fokus rücken könnte und das sollte den Dollar dann nochmal deutlich nach unten bewegen. Ja, damit geht es weiter zum US-Dollar, zum japanischen Yen. Ja, was soll ich sagen? Hier ist der US-Dollar natürlich auch stärker, aber ja, Sie sehen, das ist nicht wirklich viel. Ja, also so richtig Power hat der US-Dollar hier auch nicht. Wir sind weder überkauft noch überverkauft gewesen, wir sind im neutralen Bereich unterwegs und dementsprechend ist hier auch eher eine Seitwärtsbewegung gerade dran, als dass hier wirklich so mit Schmackes hoch, ja, so hoch gekauft wird. Trotzdem will ich mich hier jetzt an der Stelle auch verabschieden von diesem Abwärtsszenario, sondern ich würde dem US-Dollar momentan eher attestieren, dass er vielleicht noch so ein bisschen hin und her schwankt, nochmal hochläuft. Ja, und dann, der US-Dollar ist traditionell stärker als der japanische Yen. Ja, der japanische Yen, was war das? 1% Zinsen gibt es auf den japanischen Yen aktuell seitens der Bank of Japan. Da, ja, was soll ich sagen? Selbst wenn die Zinsen erhöht werden, ist der Abstand weiterhin groß. Das Einzige, was hier diesen höheren Ansatz zunichte machen könnte, wäre tatsächlich die Idee, dass es zu einer Zinssenkung kommen könnte. Das ist natürlich noch lange nicht so weit. Dementsprechend will ich mich hier erstmal von dieser Gesamtidee verabschieden und einfach weiterhin das Thema Seitwärtsbewegung in den Raum stellen. Denn das ist aus meiner Sicht das wahrscheinlichste Szenario für die nächsten, sagen wir mal, 3-4 Wochen. Warum? Aus dem einfachen Grund, das Zinsverhältnis wird sich nicht ändern. Eine Zinssenkung, da müssen wir momentan nicht drüber reden, da muss schon wirklich alles schief laufen, dass man auf die Idee kommt. Aber mittelfristig wäre das eine Option. Ne? Das heißt, da sind dem Dollar gewisse Grenzen gesetzt, nach oben, aber eben auch nach unten. Ja? Das heißt, ja, das Zinsverhältnis kann sich verändern. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Bank of Japan höher als 1,0 geht in absehbarer Zeit. Das ist eher möglich, dass der US-Dollar weniger Zinsen bringt und damit verändert sich das Zinsverhältnis, damit verändern sich die Carry-Trades möglicherweise. Ja, und das alles zeigt mir momentan, dass es hier tatsächlich vielleicht mit diesem Allzeithoch bei 163.988 Yen zum US-Dollar erstmal tatsächlich die Geschichte ist. Ja, beim Pfund zum US-Dollar sieht so aus, dass das Pfund zurückkommt. Ja, wen wundert's? Ich meine, wie soll das Pfund denn jetzt alleine hier rausstechen? Das Pfund kommt zurück, der US-Dollar bleibt aber stärker. Auch hier sind wir überkauft, Nummer 1. Und wir sind schon in einem Widerstandsbereich. Also hier erstmal so am untersten Punkt, aber es reicht ja dann offensichtlich schon. Ja, da darf dann auch gerne korrigiert werden. Und das heißt, wir kommen hier nicht direkt nochmal hoch, auch nicht mit zum Spike, sondern wir laufen im Endeffekt direkt hier schon mal runter. Und das kann ja dann bis in den Bereich von knapp 1,35 gehen. Na, dann hätte man hier noch so einen weiteren Auflagepunkt auf dieser kleinen Linie gebaut. Und dann könnte es von dort aus dann schon wieder nach oben gehen. Dann stellt sich hier natürlich wiederum die Frage, was passiert dann bei knapp 1,37 Dollar zum Pfund? Na, geht es dann tatsächlich weiter hoch für das britische Pfund oder eben nicht? Ja, also momentan sieht es eigentlich ganz positiv aus und dementsprechend sollte das Ganze hier auch so weitergehen. Aus meiner Sicht, aber auch hier darf eben mit dem Rücksetzer gerechnet werden. Ja, dann kommen wir zum australischen Dollar. Ja, der ist ja auch immer wieder mit dabei. Ja, der darf natürlich nicht fehlen. Ja, der australische Dollar, man höre und staune, ist nicht rot. Ja, immerhin, also der hält sich, das erste, die erste Währung, die gegen den Dollar halten kann, die gegen den US-Dollar. Aber Sie sehen schon, es wird schwer. Wir sind überkauft. Hier dreht sich schon die Slowstochastik 533 in der Einstellung. Und ja, wir sind in einem doch starken Widerstandsbereich. Sie sehen es, da sind wir regelmäßig abgeprallt. Selbst wenn man mal übergeschossen ist, hat das dann nicht wirklich nachhaltig gehalten. Oder auch der Überschuss sozusagen. Und das bringt mich hier eher zu der Idee, natürlich, dass auch hier der australische Dollar nochmal nachgibt. Vielleicht in der kommenden Woche, vielleicht da drauf. Ja, und dann kommt es dann so langsam zur FED-Sitzung. Dann hat man noch ein paar andere Wirtschaftszahlen. Dann ist der Simple Moving Average 50, also der 50er, hochgelaufen. Man könnte so eine Kreuzunterstützung hier finden, auch wenn die recht willkürlich hier gelegt ist. Aber nichtsdestotrotz sind hier so ein paar Auflagepunkte, die man hier so finden und verbinden kann. Und dementsprechend wäre das dann die Idee, dass hier tatsächlich der australische Dollar die Chance hat, sich aus dieser gefährlichen Schulterkopf-Schulter-Formation rauszuwinden. Ja? Denn sollte das hier tatsächlich runtergehen und sollte hier diese Formation aktiviert werden, das war jetzt nicht so schön, ja, sollte das hier aktiviert werden, doch so, dann ist die Gefahr groß, dass wir eben hier tatsächlich nochmal weiter runterlaufen. Aber da ist ja der australische Dollar nicht alleine für verantwortlich, sondern da braucht es halt auch noch einen starken US-Dollar, den ich aber eben momentan doch nicht so wirklich sehe und auch nicht favorisiere. Und dementsprechend bleibt es bei der Idee, dass es hier nochmal zu einer Korrektur kommen mag. Warum nicht? Um dann wieder durchzustarten, was dann durchaus gesund wäre. Der überkaufte Zustand würde abgebaut und es wäre wieder Luft für einen kleineren weiteren Anstieg auf knapp 71 US-Dollar Cent, 72 US-Dollar Cent dann eher, also 71,70, 72 US-Dollar Cent. Und da müssen wir weiter sehen, ob hier der Widerstand tatsächlich noch hält, ja, der Bereich, oder eben nicht. Ja, dann geht es weiter zum US-Dollar, zum kanadischen Dollar. Und hier kommt natürlich auch der US-Dollar wieder an, überverkauft war er. Ja, Sie können die Geschichte selbst erzählen. Es passt wirklich alles gut zusammen. Ja, wir haben momentan die Zahlen, die so ein bisschen reinspielen. Wir haben die Zweifel, ob es eben tatsächlich zu einer Zinserhöhung kommt oder doch nicht. Ja, so das Hin- und Herschwanken und deshalb, wir sind überverkauft. Der Markt dreht nach oben. Gleiche Situation, gleiche Idee, gleiche Aussage. Hier an der Stelle im Unterstützungsbereich, wo wir ja durchgebrochen sind, jetzt wieder hochlaufen. Ja, das ist schon frappierend. Darf der US-Dollar noch ein bisschen nach oben laufen, wir gönnen ihm die 1,40 und dann reicht das ja vielleicht auch schon. Und dann kann er von dort aus wieder nach unten absteigen. Ich will nicht sagen fallen, aber eben wieder gehen. Und dann reden wir über die 1,36, 1,3550 und da dürfen wir gerne mal wieder hinschauen. Ja, und zu guter Letzt der US-Dollar zum Schweizer Franken steigt auch, aber naja. Was soll ich zum Schweizer Franken sagen? Der Schweizer Franken ist förmlich in Beton zementiert, dass dieses Währungsverhältnis sitzt. Jetzt aktuell in dem Bereich um irgendwas mit 81 Rappen. Ja gut, dann gehst du mal auf 80 Rappen. Aber im Grundsatz, da bewegt sich der Dollar zum Schweizer Franken. Und der Schweizer Franken hält dagegen. Jetzt gehst du mal wieder hoch, aber vorher gehst du mal wieder runter. Ja, dann darfst du auch nochmal hier hochgehen. 81 Rappen, 20, 30 von mir aus. Dann gehst du eben wieder runter. Dann aber eben auch tiefer. Das ist die Gefahr. Ich bleibe weiterhin dabei. Man muss ja auch meiner Story treu bleiben. Ich bleibe weiterhin dabei. Der US-Dollar läuft Gefahr, weiter schwächer zu werden. Unabhängig davon, dass man jetzt momentan immer noch nicht sicher ist, ob eine Zinserhöhung kommt oder eben nicht. Aber ich löse das jetzt schon mal auf. Aus meiner Sicht reden wir schon bald über eine mögliche Zinssenkung. Das ist die Idee, die ich hier einfach verfolge. Und wenn man sich so die Zahlen ansieht, dann kann das auch durchaus sinnvoll sein. Das war der falsche, den wollte ich hier präsentieren. Das kann man dann hier nämlich auch nochmal so mit so einer Linie versehen. Und dann hat man da noch ein bisschen Orientierung. Dann gehen wir nämlich direkt zum Gold. Und das Gold bremst ab. Auch ganz spannend. Ich hatte dann am Wochenende auch Freunde getroffen und einen Freund, einen Fondsmanager. Und er sagte, ja, ich löse jetzt meine Goldposition auf. Das war dann irgendwie am Sonntag. Und er sagte, ja, Gold steigt doch noch. Ja, da war die Wochenkerze irgendwie hier schon vielversprechend. Und am Montag habe ich dann gesagt, guck mal, läuft noch. Na ja, gut, das war halt dann der Montag. Ja, das war dann hier am Dienstag und Mittwoch geht's dann runter. Hatte er also nicht so ganz Unrecht. Ich habe aber auch Recht gehabt, ja, weil Montag war noch okay. Aber dann, Sie sehen es hier, dreht das Gold dann so runter. Ein Kreisel, zweiter Kreisel. Dann kann man hier ein Bearish Engulfing draus machen. Unsicherheit, Unsicherheit. Und damit dann hier dann der Abverkauf. Und das heißt für das Gold erstmal auch ein bisschen Pause. Aber keine Sorge. Natürlich passt auch hier das Narrativ und die Geschichte mit dazu. Ja, ich sehe Gold hier auch mittelfristig durchaus weiterhin stark. Dann kann hier nochmal das Simple Moving Average 50 mit reinkommen. Und dann darf das Gold auch wieder steigen, wenn nämlich der US-Dollar sukzessive schwächer wird. Ja, das mag dann tatsächlich schon kommen, wenn die Fed tagt. Und ich höre es jetzt schon förmlich. Man macht sich Sorgen um die Inflation. Wenn man sich nicht um die Inflation Sorgen macht, dann macht man sich Sorgen um die Wirtschaft. Dann schaut man da mal genauer hinzu. Und vielleicht lesen wir auch von Donald Trump, dass er förmlich darauf besteht, dass der Dollar abgeschwächt wird. Und dann ist eigentlich der Raum frei für das Szenario, das ich hier über die ganze Zeit jetzt schon für den US-Dollar in den Raum gestellt habe. Und das wäre eigentlich hier so die Geschichte zum Gold. Schneller Blick nochmal in den Tageschart, dann passt es hier nämlich auch. Dass wir nochmal hier so auf diesen Unterstützungsbereich von knapp 4.420 US-Dollar fallen könnten mit dem Gold. Das ist aus meiner Sicht momentan aber eher ein Bereich, wo man dann durchaus mal genauer hinschauen darf. Wir sind natürlich auch hier überkauft, aber Sie sehen schon, das dreht dann hier eben ab. Und wenn wir dann im neutralen Bereich sind, vielleicht sogar überverkauft sind, je nach Dynamik, dann ist wieder eine Gelegenheit, eben Gold etwas genauer in die Lupe zu nehmen. Und vielleicht lohnt sich dann der Einstieg ja auch, wenn man sich überlegt, dass Gold vielleicht dann wieder auf 5.500 Dollar laufen könnte, vielleicht sogar noch drüber, wer weiß. Na, dann wäre das hier so eine Situation für mittelfristige oder für sogar langfristige Anleger, die dann sagen, gut, dann nehme ich mir halt nochmal ein bisschen Staub mit. Dann gehen wir zum Silber. Ja, das Silber erwartungsgemäß kann momentan eben auch nicht mithalten. Silber korrigiert hier an der Stelle ein Stück weit, auch an prominenter Stelle. Wir haben nämlich hier den Simple Moving Average 20, den blauen, den 50er, da klemmen wir fest und wir sitzen bei 70,40 Dollar, 41 im Widerstandsbereich, den ich aber auch mit einer gewissen Willkür eingezeichnet habe. Da haben wir so ein paar Auflagepunkte, aber die sind nicht die markantesten. Aber wenn wir so auf den Tageschart gehen, dann passt das wiederum ein bisschen besser. Ja. Also da kommt er her, da habe ich den Widerstandsbereich hergeholt und da sitzen wir hier eben dran. Und Sie sehen schon auch hier wie beim Gold, da kommen wir hier über kleine Kerzen, dann verschiedene Kreisel überkauft und der Rest ist im Endeffekt dann nur noch so ein bisschen Logik und eigentlich auch absehbar, dass nämlich das Silber sich an der Stelle auch wiederum nochmal in den Bereich von knapp 64, 63, 50, 40 bewegen könnte um dann von dort aus wiederum und weiterhin nach oben zu laufen. Die Idee passt natürlich dann auch zum Gold. Die Idee passt dann natürlich auch grundsätzlich zur Aussage und dem Hintergrund, was ich eben schon zum US-Dollar ausgeführt habe. Ja, damit geht es zu guter Letzt in den letzten Rohstoff, Brent Crude Oil. Brent Crude Oil führt ja grundsätzlich momentan eher ein Eigenleben. Ja, aber Öl fällt hier eben auch aktuell runter. Die Idee war, dass wir entweder bis in den Bereich von irgendwas mit knapp 97 laufen. Jetzt sind wir so, was hatten wir im Hoch in der letzten Woche? Ja, die hatten die 94,83 US-Dollar. Von dort aus sollte es dann wieder runtergehen. Ja, soweit passt das dann ja auch. Alternativ läuft es eben bis über die 100. Das ist jetzt nicht passiert. Ja, also eigentlich bleiben wir der Geschichte treu. Es pendelt hier auch mit Größen oder großen Schwüngen und es wird immer enger. Also es zieht sich hier immer mehr zusammen. Und wenn wir ganz irgendwie ganz fantasievoll sind, dann kann man ja irgendwie auch so ein Dreieck da einbauen. Ja? So ein enges zwar, ein kleines, mal gucken, was kann man sich hier so zurechtbasteln oder herleiten, je nachdem. Was halten Sie davon? Wir können ja mal das Ding nehmen. Ja, also da sehen Sie schon, wie sich das hier immer mehr zuspitzt und im Endeffekt dann die große Frage ist, geht es eher nach oben oder nach unten? Aus meiner Sicht ist Öl, sobald Ruhe einkehrt, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, eher dazu prädestiniert, weiterhin zu fallen. Das mag politische Gründe haben, aber Sie erinnern sich vielleicht, OPEC hat ja auch eher beschlossen, dass die Preise billiger sein sollen, also mehr gefördert werden darf oder sollte. Und damit ist eigentlich hier die Grundidee beim Öl immer nur verbunden mit der Politik, heißt also mit dem Krieg. Ja, und dementsprechend, das darf man und das sollte, muss man natürlich auch beobachten. Und da hängt natürlich viel anderes ebenfalls auch noch dran, zum Beispiel auch die Inflationsrate. Ja, und damit gehen wir endlich zum Bitcoin. Sie haben vielleicht schon drauf gewartet. Bitcoin could hit 500.000 bei 2029. Ja gut, warum MicroStrategy zu $350, sagt Bernstein. Kennen Sie Bernstein? Ich nicht, aber es poppt hier halt so auf. Nehmen wir also mal die 500.000 mit, da ist ja noch ein bisschen Raum bis dahin. Ja, dann passt es vielleicht auch zu der Idee, dass der Bitcoin weiterhin das Potenzial hat, zumindest mal auf die 60.000 zu fallen, um dann, sich wieder zu erholen und dann wieder auf die 50.000 zu fallen. Das war ja immer mal die Idee, die ich auch immer wieder präsentiert hatte. Ich nehme mal so ein paar Linien weg. Das ist ja auch immer mal auch ein bisschen anstrengend, sich damit zu beschäftigen und so viele Linien hier zu sehen. Na, ich glaube, das können Sie jetzt so zuordnen. Also die Idee war ja eigentlich zuletzt immer, dass Bitcoin bis an die 81.500, 600, 82.000 läuft. Und es sind geworden 81.265,30 und die reichen jetzt schon nicht mehr. Ihnen fällt es wahrscheinlich auch auf. Keine Divergenz, kein neues Hoch, aber nahe dran. Und trotzdem, wir sehen ja schon, hier ist es nicht wirklich weitergelaufen im Oszillator. Es liegt einfach daran, dass die vergangene Woche eigentlich die gesamte Bewegung gebracht hat. Es ist immer so ein bisschen undankbar, wenn man sich mit Trading beschäftigt, dann wartet man auf eine Formation, ja, und dann ist die halt in einer Woche direkt abgearbeitet mit einer Kerze und dann sitzt man da wieder und muss weiter warten. Ja, so ist das manchmal. Ja, und hier laufen wir jetzt runter, das war das Szenario und die Idee bleibt so. Ich zeichne das mal neu alles ein, dass wir das dann halt auch wieder frisch vor Augen haben. Die Idee ist nach wie vor, dass wir jetzt an diesem Bereich bei knapp 82.000 US-Dollar wiederum nach unten laufen. Das darf auch in Schwankungen und Schwüngen sein. Und dass wir dann wiederum sukzessive im Bereich der 60.000 Dollar ankommen, mit der Gefahr der 50.000. Da muss noch nicht mehr wirklich der US-Dollar mitspielen. Es ist eben einfach auch das gewisse Eigenleben, das der Bitcoin mittlerweile hat. Es ist nicht nur so, dass der Dollar schwach ist und Bitcoin stark und umgekehrt, sondern Bitcoin kann mal stark sein, wenn der Dollar stark ist, und Bitcoin kann mal schwach sein, wenn der Dollar schwach ist. Das ist keine Gesetzmäßigkeit, aber doch durchaus eine Beobachtung. Das bedeutet im Endeffekt, dass wenn irgendwo Kryptowinter ausgerufen wird, ja, dann ist eben auch Kryptowinter und man weiß nicht so richtig, wie lang dieser halt ist. Ja, also deshalb, die 50.000 könnten durchaus noch kommen. Ich hatte auch darüber am Wochenende mit Freunden diskutiert und dachte, ja, wie kommst du nur 50.000? Ich sage es auch Ihnen hier nochmal auf den mit den Auflagepunkten hier von der Woche vom 5. August. Die Woche vom 8. Juni ist es, genau, die Woche vom 8. Juni. Das ist dann hier schon 24 im Übrigen und das andere war auch 24. Dann reden wir über 2022 und so weiter. Also so ein bisschen was gibt es da schon mit den 50.000. Und offen gesagt ist das ja auch so eine gewisse magische Grenze. So, jetzt können Sie sich überlegen, ob Sie dann sagen, okay, jetzt habe ich da gerade irgendwas von 500.000 Dollar gehört und gelesen. Ja, das habe ich aber, das ist aber keine Prognose von mir, ja, damit wir es ja auch richtig verstehen. Keine Empfehlung, habe ich eben nur vorgelesen, dass er aufgepoppt ist. Na gut, dann haben Sie ja Ihren Ten-Bagger wieder. Ja, dann haben Sie ja wieder Ihre Verzehnfachung von 50.000 auf 500.000. Scherz beiseite, das muss noch ein bisschen, da muss noch ein bisschen was passieren. Aber nichtsdestotrotz, was ich einfach damit sagen will, im Endeffekt, ich gehe davon aus, dass bei 50.000 nicht nur ein gewisser Unterstützungsbereich ist, sondern eben auch viel Aufmerksamkeit dabei ist, weil man dann nämlich schon bei 100.000 schon wieder eine Verdopplung vor Augen hat und Sie kennen den Markt. Da dürfte es einige geben, die da schwach werden. Sollten die aber nicht kommen, tja, schauen wir mal weiter runter, 40.000, 30.000 US-Dollar. Ja, und dann gibt es auch irgendwo die 20 und ein bisschen, aber darüber wollen wir momentan noch nicht reden. Also die 60, die können auch bereits halten, das mag vielleicht sogar reichen. Wenn die es nicht sind, dann sind es halt die 50.000. Ja, damit gehen wir ziemlich zügig weiter. Wir sind bei Ethereum. Ethereum macht das Gleiche. Ah ja, gut, da geht es um Geschwindigkeit. Also ja, Ethereum macht dasselbe, läuft weiterhin hoch bis in den Bereich von 2.500, 600 US-Dollar und sollte dann eigentlich runterlaufen. Ja, hier, da. Man ist eh schon stärker gelaufen als vermutet. Das darf man ja auch mal ganz klar anerkennen. Schauen wir mal, wie sich das hier dargestellt hat. Genau, also hier mit dem Mittwoch, da habe ich die Analyse ja erstellt am Abend. Und dann ging es Donnerstag und Freitag wieder hoch und jetzt hängen wir hier so ein bisschen fest. Ich meine, wenn wir uns den Tageschart anschauen, dann sieht das offen gesagt ziemlich stark aus. Das Problem ist, wir sind überkauft, wir sitzen am Widerstandsbereich. Ja, so kann ich hier mal so ein bisschen enger setzen. So. Ja. Da geht es dann hier so los mit dem Widerstandsbereich und der hört hier oben dann bei 2600 vielleicht auf. Ja, also so in dem Dreh bewegt sich das, und ich gehe mal hier hin, da wo wir jetzt gerade sitzen. Und dann sieht so eine Seitwärtsbewegung schon nicht mehr so verlockend aus. Ja, diese Konsolidierung kann natürlich Ethereum nochmal weiter nach oben treiben und tragen. Allein ich mag es nicht glauben. Also der Widerstand ist stark. Ja, der Widerstand kommt. Einmal natürlich 2.500 US-Dollar, roundabout in dem Dreh, durchaus auch aus dem psychologischen Widerstandsbereich, aber auch, und Sie sehen sich schon, natürlich gibt es dann so einen gewissen Bereich, wo man einfach auch überschießen kann. Ja, also so sauber ist es ja alles nicht. Aber eben im Großen und Ganzen ist da viel Widerstand und das bedeutet, selbst wenn es 2.800 werden, ja, Ethereum, hat große Schwierigkeiten aus meiner Sicht, diesen Bereich zu durchschreiten, zumindest hier so im ersten Rutsch. Und das bringt mich weiterhin zu der Idee und gleichzeitig zu der Aussage, dass Ethereum eigentlich jetzt das Potenzial hat, eher nach unten zu gehen, wenn auch in Schwüngen, als deutlich nach oben. Und Sie wissen es, wenn der Stein einmal rollt, na, dann nimmt man gerne auch seine Gewinne mit, na, die man auch länger nicht mehr so hatte vielleicht. Und dann stellt sich die Frage, was passiert bei 1.500 knapp? Und idealerweise reicht das dann, sollte das nicht reichen. Tja, dann haben wir die 1.000 vor Augen. Aber soweit sind wir momentan noch lange nicht. Wir haben erst mal knapp 2.500, 2.600 Dollar. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht wird die Luft so langsam dünn. Und dann darf man sich durchaus mal überlegen, was mache ich denn eigentlich, wenn Ethereum jetzt hier anfängt zu rutschen. Ja, apropos rutschen, wo rutscht Solana hin? Solana läuft weiterhin seitwärts, kommt nicht raus. Ja, man ist ja ausgebrochen aus diesen letzten Hochpunkten, aber irgendwie auch nicht. Also das zählt nicht. Irgendwie ist das kein Ausbruch, der kommt schon wieder zurück. Ja, also die Linie hat auf Schlusskursbasis gehalten, momentan. Ist ja noch nicht durch hier, geht ja bis Sonntagabend, bis zum Fixing. Also müsste dann hier idealerweise Solana weiter runterlaufen. Das hat hier gepasst, kleines Überschießen. Und die Idee ist weiterhin, dass wir Solana bei knapp 50, 49, 48 US-Dollar dann letztlich sehen. Idealerweise reicht es dann mit dem Abverkauf. Und wenn man dann der Meinung ist, tatsächlich Solana könnte nochmal wieder zurücklaufen auf knapp 300 US-Dollar, wo wir schon mal waren, ja, knapp 300, 295, Ja gut, da sind $50 doch ein guter Einstiegspunkt. Ja, das mögen sich viele sagen. Dementsprechend kann man sich den Bereich mal genauer anschauen. Und dann haben wir hier auch ordentlich was abgearbeitet. Ja, und vielleicht findet man dann nicht nur Meme-Coins als Verwendungsgebiet für Solana, sondern auch irgendwas anderes. Und dann kann der Hype ja wieder weitergehen. In diesem Sinne, ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen. So ein bisschen Humor muss ich ja doch mit reinbringen irgendwie. Ja, wie soll man sonst sich mit den Märkten befassen? Ja, wir schauen natürlich seriös drauf auf die Bewegung, aber hey, wir müssen ja irgendwie auch unseren Spaß finden in dem, was wir tun. Und ich finde halt die Bewegung dann doch immer wieder auf der einen Seite in gewisser Weise vorhersehbar. Ja, deshalb gibt es ja auch hier diese ganze Unterstützung und Widerstandslinien. Auf der anderen Seite natürlich nur in einem gewissen Bereich vorhersehbar, denn am Ende macht der Markt doch das, was er will. Mal haben wir eben ein bisschen mehr, ich sag mal, Erfolg bei unseren Analysen, mal eben nicht. Aber dafür gibt es ja das Risikomanagement. Und dementsprechend mit ein bisschen Humor kann man die ganzen Sachen halt auch ein bisschen besser dann für sich, ich sag mal, ertragen, mitnehmen, wie auch immer. Ihnen wünsche ich ein gutes Wochenende und wenn Sie mögen, dann hören wir uns am Montag wieder. Dann bin ich nämlich schon in Bangkok und freue mich, Ihnen dann Fast and Forex von dort zu, sondern die Marktwoche von dort zu präsentieren. Und bis dann erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatile und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.